Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Wie SchauspielerInnen aus Berlin und Brandenburg mit einer Leseaktion an die Orte gehen, die über den Ausgang der morgigen Landtagswahlen mitentscheiden, darüber reden wir gleich mit den SchauspielerInnen Linda Pöppel und Caroline Haupt. Außerdem sind wir zu Gast in Magdeburg. Dort fragt Regisseur Kalle Fuhr, wo er eigentlich seinen persönlichen Anteil an den Staatsschulden zurückzahlen kann. Was kann man tun angesichts der Spaltungen in unserer Gesellschaft und immer stärker werdender autoritärer Kräfte, die daraus Profit schlagen? Rausgehen ist eine Antwort, die gerade aus dem Theater kommt. Genauer, rausgehen und lesen. Das nämlich macht die Aktion Wahlverwandt des Ensemble Bündnis Berlin, einem Zusammenschluss von SchauspielerInnen der Berliner Ensembletheater. Und gelesen wird nicht etwa irgendwas, sondern im Vorfeld der Landtagswahlen in Brandenburg haben die SchauspielerInnen Linda Pöppel und Caroline Haupt bekannte TheaterautorInnen angeschrieben und sie gebeten, sich einmal Folgendes vorzustellen. Was wäre, wenn Wahl ist und alle gehen hin? Wirklich alle. Zurück kamen 13 Texte von AutorInnen wie Reinhard Grebe, Sivan Ben-Yishai oder Thomas Melle und dann wurde in den letzten Wochen gelesen. An mehreren Orten in Brandenburg und zum Abschluss nun auch morgen an der Berliner Volksbühne, genau parallel zu den ersten Hochrechnungen. Da wollen wir natürlich drüber reden. Linda Pöppel, Caroline Haupt, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Woher kommt denn der Titel Wahlverwandt? Das löst ja erstmal so relativ viele Assoziationen ins Literarische aus. Goethe natürlich, Wahlverwandtschaften, hat aber, glaube ich, auch ein bisschen was zu tun mit dem Gedanken hinter dem Ensemblebündnis, oder?
Ja, beides in der Tat. Also wir haben uns überlegt, wir bräuchten ja schon einen knackigen Titel, damit die AutorInnen Lust haben mitzuschreiben, auch wenn sie noch gar nicht wissen, was aus dieser Aktion wird. Und da der Aufruf an die AutorInnen ja war, einen Text zu schreiben zu einer fiktiven Situation vor dem Wahllokal am Tag der Wahl in Brandenburg, war schon klar, das wäre schon schön, wenn es einen schmissigen Titel für die Aktion gibt und auch das Wort Wahl darin einfach gleich vorkommt. Und da es um einen Kollektivtext von DramatikerInnen ging, war auch irgendwie schön, wenn es vielleicht in dem Titel schon einen Verweis auf die Dramatik gibt, ne? Vielleicht auch schon auf existierende Dramatik. Und dann war es natürlich von Goethes die Wahlverwandtschaften nur ein sehr kurzer Schritt zu dem doch sehr verbindenden Wort, finde ich, das uns einfach auch alle meint, nämlich die Kurzform Wahlverwandt.
Jetzt war das erstmal eine Lesetour, die durch Orte ging wie Rathenow, Cottbus, Frankfurt-Oder, Schönhagen, Falkensee. Das liest sich für mich so ein bisschen wie die typische Wahlkampftingelei von Landespolitikern über Marktplätze. Kam da auch ein ähnliches Publikum oder ist es dann doch eher das typische Theaterpublikum, das bei so einer Veranstaltung auftaucht?
Ich würde sagen, dass die Veranstaltungen selbst in sich durchaus sehr unterschiedlich waren. Vor allem aber in Orten wie Rathenow oder auch Schönhagen, würde ich sagen, gab es schon den Unterschied, dass es nicht explizit Theaterpublikum war, sondern ortsansässige, politik engagierte Menschen, die definitiv auch Kulturinteressierte waren. Also das schon. Und das hat man auch gemerkt. Und das hat für uns aber schon auch im Erleben einen Unterschied gemacht, weil wir wesentlich schneller in politische Diskurse danach gekommen sind, im Nachgespräch, und uns gar nicht so maßgeblich über die Form oder den Kunstanspruch des Textes ausgetauscht haben, sondern wirklich um den Inhalt.
Was wollen Sie denn mit der Aktion erreichen? Es steckt ja doch auch ein gewisser Impetus dahinter, das merkt man ja. Also es hat eine gewisse Leidenschaft, das Ganze. Geht es tatsächlich um sowas wie eine Beeinflussung des Wahlverhaltens?
Ja, also es ging uns, glaube ich, in erster Linie auch um einen Schulterschluss der Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen angesichts der wachsenden antidemokratischen Kräfte, nicht nur in der Gesellschaft, sondern ja ganz konkret in Stadt- und Gemeinderäten, in Landtagen. Und dieser Schulterschluss sollte aber mehr als eine Absichtsbekundung oder eine Petition oder ein gemeinsames Statement sein. Und dafür schien uns eben so eine Kunstaktion, wo ganz konkret was gelesen wird und man auch einen Gegenstand hat, über den man danach sprechen kann, ins Gespräch kommen kann, sehr geeignet. Also wir haben eben auf den Lesungen auch gemerkt, dass wir auch die Demokratieengagierten vor Ort mit den Lesungen und auch dem Gespräch im Anschluss konkret unterstützen können. Einfach auch, weil es eine Ermutigung ist und auch eine Hilfe, resilient zu bleiben, in dem Wissen, dass die nicht alleine stehen und dass ihr Kampf auch gesehen und gehört wird und dass andernorts auch kreative Wege gesucht werden, für die Demokratie einzustehen.
Mhm. Insofern hat ja die ganze Aktion so einen gewissen, fast realpolitischen Anstrich. Also lange war das ja fast ein bisschen out, so das politische Engagement von KünstlerInnen, also das sehr direkte politische Engagement. Es kommt jetzt irgendwie zurück, dass man den Eindruck hat, KünstlerInnen engagieren sich jetzt wieder ganz konkret dafür, dass Menschen auch zur Wahl gehen zum Beispiel. Sind das einfach die Zeiten jetzt, die das verlangen, dass man rausgeht aus den Theatern und dass es einfach nicht mehr reicht, sich auf diese Floskel zu berufen, dass das Theater an sich eh schon immer politisch genug sei?
Ich glaube, dass es schon sehr mit den Zeiten zu tun hat. Ich glaube, dass wir uns auch als Kunst- und Kulturschaffende immer bewusster werden, dass wir unmittelbar in Anbetracht einer möglichen Bedrohung stehen, dass die Art und Weise, wie wir bisher dachten, Kunst machen zu können, mitunter in der Zukunft stark angegriffen werden könnte. Natürlich glaube ich, hoffen wir alle, dass es nicht so weit kommt. Aber die Frage, die sich uns demzufolge gestellt hat, war, wann fangen wir dann an, darin aktiv zu werden, bevor man an dem Punkt steht zu sagen, ach, wir haben es verpasst, wann hätten wir dann uns anfangen müssen zu bewegen? Und ich glaube, das ist das, was letztendlich uns bewegt hat und irgendwie ein Stück weit, würde ich behaupten, auch nahezu passiert ist. Als wir angefangen uns haben, darüber zu unterhalten, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, wie schnell wir jetzt so eine Lesereise und auch die wunderbare Beteiligung der AutorInnen ermöglicht haben. Das ging jetzt irgendwie doch auch rasend schnell und darin haben wir vor allem die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, auch in dem unmittelbaren Kontakt vor Ort zu sein, um daraus möglicherweise Kunstaktionen, politische Handlungswege auch für die Zukunft zu überdenken, zu erfinden und zu kreieren.
Das Stichwort, was Sie jetzt gerade genannt haben, Linda Pöppel, das ist ja ein ganz wichtiges, also dieses Bedrohtsein in den eigenen Räumen, dass die eigenen Räume auch angegriffen werden. Es gibt ja gerade extrem viel Stimmungsmache seitens auch rechter Parteien, vor allen Dingen gegen die Kulturszene, auch gegen die Theater. Die werden dann immer so vorgestellt als so eine Art subventionierter Elfenbeinturm, in dem eine politische Indoktrination stattfindet. Ist die Aktion gleichzeitig auch so ein Stück weit Selbsthinterfragung im Direktkontakt mit den Menschen, die jetzt nicht Theaterstammpublikum sind, sich da auch mal im Gespräch zu fragen, wo steht man eigentlich, welchen Draht hat man noch so zu den Leuten?
Ich weiß nicht genau, ob es eine Selbsthinterfragung ist in dem Moment, in dem wir dort vor Ort sind, aber es ist ein konkreter Kontakt und eine andere Art der Begegnung, weil die Begegnungen und der Kontakt unmittelbarer passieren, weil es in dem Zusammenhang nicht ausschließlich darum geht, dass es Spielende gibt und eine Zuschauerschaft, sondern vor allem einen Ort der Begegnung. Und ich glaube, uns allen schwebt vor, dass auch Theater diese Orte sein können und sind. Und das womöglich zu überprüfen oder das auszuweiten auf Regionen, die teilweise diesen direkten Zugang zu Kulturinstitutionen auch nicht haben, ist etwas, was wir momentan für extrem wichtig und notwendig halten.
Wenn man jetzt nochmal auf die Texte selbst schaut, gibt es da so einen Gedanken, der sich da durchzieht? Sie haben die ja selber zusammengesetzt. Gibt es trotzdem so eine Art Dramaturgie da drin?
Also es gibt auf alle Fälle einen Bogen und eine Dramaturgie da drin. Da hatte uns auch der Autor, der auch mitgeschrieben hat, Lorenz Just, maßgeblich geholfen, die Fassung mitzugestalten. Vielleicht sind es eher Gefühle, die sich auch durchziehen durch fast alle Texte. Das ist natürlich eine Sorge, die alle irgendwie umtreibt, auch ein Gefühl der Ohnmacht und auch ein Unverständnis für diese Entwicklung, wie das sein kann, gerade auch mit dem historischen Wissen, was wir ja haben, um Entwicklungen, die jetzt ja fast 100 Jahre zurückliegen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch die Hoffnung, dass auch so eine Wahl, die ja auch ein Privileg ist, einen Unterschied machen kann, wenn man nur alle erreicht, hinzugehen.
Jetzt ist ja nächstes Jahr dann die wirklich große Wahl, die Bundestagswahl. Gibt es schon Pläne, da mit einer ähnlichen Aktion vielleicht auch über die Region hinaus nochmal aktiv zu werden?
Ich glaube, wir hätten das im Juni, Juli zwar noch nicht für möglich gehalten, aber gerade sieht es auch so aus, als würde uns diese Aktion Wahlverband auch mit Blick auf die Bundestagswahl noch begleiten können. Überregional, länderübergreifend. Interesse an dem entstandenen Kollektivtext wird auch schon angemeldet aus anderen Theatern in anderen Bundesländern. Also für uns ist es jetzt am Sonntag, was ja eigentlich erstmal der Abschluss der Aktion Wahlverband war mit Blick auf die Brandenburger Landtagswahl, doch vielleicht auch eher als Auftakt gedacht für eine größere Vernetzung der KulturakteurInnen.
Absolut. Für Sonntag ist nach der Lesung im Roten Salon der Volksbühne auch eine Diskussionsrunde geplant mit VertreterInnen der Brandenburger und Berliner Theater und auch der freien Szene, genau um über all diese Fragen ins Gespräch zu kommen, gar nicht um sich zu treffen und sich womöglich gegenseitig in die Verantwortung zu ziehen, was bisher nicht getan wurde oder wo überhaupt Verantwortlichkeiten liegen, sondern tatsächlich eigentlich um einen Raum zu ermöglichen, kreativ darüber nachzudenken, welche Zeiten auf uns zukommen, wie viel Zeit uns bleibt in Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Und für uns als Bündnis wird das sehr interessant, an diesem Sonntag zu erleben, ob wir damit tatsächlich eine Energie lostreten können. Das ist durchaus etwas, was uns seit Anbeginn begleitet. Und das wäre sehr schön.
Ja, dann ist der Abschluss der Lesereise vielleicht gleichzeitig der Startschuss für kommendes Wahlverwandt. Berliner und Brandenburger SchauspielerInnen lesen anlässlich der Brandenburg-Wahl in der Berliner Volksbühne morgen Abend um 18 Uhr. Und darüber gesprochen habe ich mit den Initiatorinnen der Aktion Linda Pöppel und Caroline Haupt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Investigativtheater, also die Mischung aus Theater und Journalismus, das ist zurzeit extrem angesagt. Man denke nur an die Korrektivrecherche über das Potsdamer Geheimtreffen rechter Kräfte, die als Bühnenversion am Berliner Ensemble für Schlagzeilen sorgte. Einer der bekanntesten Vertreter dieses Genres ist der Regisseur Kalle Fuhr. Heiß diskutiert wurden etwa seine Inszenierungen am Wiener Volkstheater über den Fall des Immobilienimperiums von René Benko oder das Stück Kraft Werk in Cottbus, das die Verwicklung zwischen Braunkohlekonzernen und Lokalpolitik in der Lausitz zeigt. Nun hat sich Kalle Fuhr ein finanzpolitisches Thema ausgesucht, die Schuldenbremse. Klingt trocken? Nicht unbedingt, wie Niklas Ottersbach bei den Proben am Theater Magdeburg erfuhr.
Und Herr Teschke, der Sparkassenmitarbeiter, schaut mich an und sagt, du hast keine Ahnung, wie Geld funktioniert, oder? Und ich sage, naja, Herr Teschke, ich weiß, dass Deutschland Schulden hat und diese Schulden, die muss man ja, glaube ich, irgendwann zurückzahlen, oder? Und ich sagte, ich gehe da jetzt mit einem guten Beispiel voran.
Die Besteigung des Schuldenbergs. Kalle Fuhr möchte die deutschen Staatsschulden persönlich zurückzahlen und reist durch Europa. Die Stationen, das Rheinland, Berlin, Magdeburg, Griechenland. Das Theatersetting ist schlicht ein bisschen wie beim Stand-up-Comedy, ein dunkler Raum, ein Mikrofon, ein Mann auf der Bühne. Was können wir uns noch leisten in Zeiten der Klimatransformation? Diese Frage hat Kalle Fuhr gereizt. Gerade in der vermeintlich trockenen Haushaltspolitik stecke großer Theaterstoff, sagt der 29-Jährige.
Also gerade bei wirtschaftlichen Themen, die muten erstmal als sehr trocken an, aber wenn man sich anfängt, etwas damit zu beschäftigen, dann sieht man das Drama, das da drin steckt, die großen Konflikte und letztlich die krasse Relevanz für unsere Gegenwart.
Und es ist auch ein regionales Thema. Sachsen-Anhalt hat ebenfalls eine Schuldenbremse im Land verankert, umgeht sie aber, indem das Land Projektgesellschaften gründet, die dann unbegrenzt Kredite für Bauprojekte aufnehmen können. Zum Beispiel, um ein neues Universitätsklinikum zu bauen oder, Stichwort Intel, ein neues Gewerbegebiet für eine Mikrochip-Fabrik. Die geplante Ansiedlung hat der US-Halbleiterhersteller allerdings nun auf Eis gelegt. Ein Schock für Sachsen-Anhalt, das sich in vielerlei Hinsicht verbogen hat, um Intel ins Land zu locken. Auch in finanzieller Hinsicht. Inklusive legaler Tricks, um die Schuldenbremse zu umgehen.
Die Schuldenbremse ist als Konstrukt ja eh etwas sehr Lustiges, weil wir permanent auch auf Bundesebene Schlupflöcher suchen und auch finden.
Beispiel der Klima- und Transformationsfonds, ein Schattenhaushalt der Ampelregierung, in dem auch die 10 Milliarden Euro Subvention für Intel geparkt waren. In Cottbus hatte sich Kalle Fuhr in Kooperation mit dem Rechercheteam von Korrektiv auf ein regionales Aufregerthema gestürzt, nämlich die Verbindung zwischen Braunkohlekonzern und Lokalpolitik. In Magdeburg nun hat sich der gebürtige Düsseldorfer für den Ansatz entschieden, das große Ganze zu betrachten.
Aber natürlich gehe ich immer wieder auch auf lokale Punkte ein, wie zum Beispiel die Intel-Fabrik. Klar, das ist jetzt, so wie es in der Form gelaufen ist, natürlich erstmal ein großes Fiasko. Gleichzeitig wird es auch um den maroden Zustand unserer Brücken gehen, wo natürlich die Carola-Brücke in Dresden um die Ecke eine Rolle spielt. Aber auch hier in Magdeburg gibt es da großen Investitionsbedarf.
Man ahnt, in welche Richtung Kalle Fuhrs finanzpolitische Reise geht. Tenor, die Schuldenbremse muss weg. Allerdings könnte man wiederum auch lokal argumentieren, in Sachsen-Anhalt, einem schrumpfenden Bundesland, wird ein immer größerer Schuldenberg auf immer weniger junge Leute übertragen. Ist das gerecht? Kalle Fuhr sagt, er möchte in Magdeburg keine Meinung vorgeben, sondern Fakten mit Quellenbeleg.
Also ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich hier weder eine Ideologie noch Parteipolitik in irgendeiner Form promote, sondern ich verkünde hier oben auch nicht die Wahrheit, sondern ich nehme das Publikum mit auf eine Reise.
Eine Reise mit anschließender Publikumsdiskussion, das sei das eigentliche Ziel und der große Vorteil im Theater, dass man sich hinterher austauschen könne über einen aktuellen Stoff.
Ich sage gerne, dass ich Theater vor allem für das Bier danach mache.
Ob Inszenierungen über das Benko-Imperium in Wien oder Braunkohle in Cottbus, die Theaterseele sind voll. Auch wenn vieles schon in der Zeitung oder im Internet steht. Aber auf der Bühne gäbe es nun mal den Raum und die smartphonefreie Zeit für aktuelle, brisante Themen. Zu lange habe das Theater sich dafür nicht interessiert, sagt Kalle Fuhr.
Wir haben sehr lange auch eine Einbahnstraße da gefahren, dass wir gutbürgerliche Stoffe für ein gutbürgerliches Publikum gemacht haben. Und das ändert sich ja in den letzten Jahren total, weil wir auch merken, dieses Gutbürgertum, dieses sogenannte, das gibt es in der Form ja auch kaum noch, es schrumpft immer mehr. Und wenn wir aber Stoffe auf die Bühne bringen, die wirklich alle Menschen vor Ort interessieren, dann kommen die auch. Und dann haben wir da tatsächlich komplett verschiedene Leute sitzen. Da kann ich einfach aus Erfahrung sprechen.
Möglicherweise ergibt sich ja auch in Magdeburg noch ein regionales Thema. Die auf Eis gelegte Intel-Ansiedlung, erst die großen Hoffnungen, dann das große Bangen und nun die große Enttäuschung. Auch das, so Kalle Fuhr, sei großer Theaterstoff.
Am Theater Magdeburg wird Monopoly gespielt, so nämlich heißt die neue Inszenierung des Regisseurs Kalle Fuhr, in der er der Schuldenbremse auf den Grund geht. Premiere ist schon heute Abend und für uns berichtete Niklas Ottersbach.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Es ist wohl der Aufreger am Beginn dieser noch jungen Spielzeit. Die Ankündigung des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz und Zittau, die Rechte am eigenen Namen an einen Sponsor verkaufen zu wollen. Klingt ein bisschen kurios und irgendwie auch nach Satire, aber es steckt doch eine komplexe Geschichte dahinter, wie Susanne Burkhardt und Elena Philipp im aktuellen Theaterpodcast vom Görlitzer Intendanten Daniel Morgenroth erfahren haben.
Es ist natürlich genau eine Frage. Also die kommunalen Haushalte sind einfach pleite. Das ist hier in Sachsen besonders prononciert. Der Landkreis Görlitz ist der ärmste Landkreis in Sachsen. Er steht gerade unter einem Haushaltsstrukturkonzept und kann schon seine Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen. Also das geht im Moment tatsächlich ja allen kommunalen Theatern und Orchestern in Sachsen so. Also von Plauen-Zwickau über Freiberg-Döbeln bis Bläserphilharmonie Bad Lausick und Bautzen. Sogar Theater Chemnitz, das nächstes Jahr Kulturhauptstadt wird Chemnitz, steht auch vor dem finanziellen Aus nächstes Jahr. So, und in dieser Situation müssen wir natürlich nach Geld suchen, wo es irgend geht. Natürlich sind die Kommunen in der Pflicht und insbesondere ist das Land da natürlich in der Pflicht zu sagen, nee, wir stärken unsere Kulturräume, wir geben da jetzt mehr Geld rein. Aber natürlich wird das alleine auch nicht reichen, da muss man schon nach neuen Wegen mit suchen.
Daniel Morgenroth über die Umbenennungspläne am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, das Thema in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts, der mit mehreren Stimmen aus der Theaterszene der Frage nachgeht, können sich die Theater ihre Unabhängigkeit eigentlich noch leisten? Unbedingt anhören, am besten unter deutschlandfunkkultur.de oder auf nachtkritik.de.